Ihr hört das Lokalmagazin live. Am Freitagvormittag zu Gast Asli Kütschik vom Integrationsrat der Stadt Tübingen und mit vielen weiteren Berufen sozusagen oder Berufungen. Du bist Wirtin, du arbeitest für die Landeszentrale der politischen Bildung. Was noch alles?
Vom Job her? Ja, ich mache ja auch Veranstaltungen, also jetzt nicht nur im eigenen Laden, sondern auch eben außer Haus. Den Poetry Slam machen wir jetzt schon seit 13 Jahren, hatten ja letzte Woche diese baden-württembergischen Slam-Meisterschaften, unter anderem hier im Sudhaus das Finale. Sonst auch, wenn irgendwie Beratungsanfragen kommen, kann man mich buchen, das mache ich auch, also so auch beispielsweise Islamberatung. Wobei ich das relativ häufig jetzt in Tübingen eher aus dem Integrationsbeirat heraus mache.
Wie hat sich das denn so bei dir alles so ergeben? Du bist ja schon so lange jetzt in Tübingen auch und dann, dass sich so eine Patchwork-Existenz dann so herausbildet. Hast du immer nach deinen Neigungen dann gehandelt oder war das alles auch ein bisschen Zufall? Wie hast du deine Schwerpunkte dann auch gesetzt?
Nee, das war wirklich Interesse. Und so wie du es gesagt hast, Neigungen, also das Studium der Islamwissenschaft beispielsweise, das war einfach, dass ich irgendwann dachte, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich habe irgendwie keine Ahnung von Sprache, Geschichte, Kultur, Religion, also nicht so richtig, wie jetzt beispielsweise jemand, der oder die, ich bin türkischstämmig, in der Türkei aufwächst. Oder dachte ich, dass ich das vielleicht nicht habe. Und dann habe ich das halt auch wirklich mit Schwerpunkt Osmanisches Reich und Türkei so angefangen und Politik, um halt einfach über mich und meine Kultur was zu lernen, was ich auch echt getan habe. Also es waren viele Aha-Effekte. Und Politik habe ich dazu genommen, weil es irgendwie gut gepasst hat und mich halt auch interessiert. Und dann hat es so alles ein bisschen aufeinander aufgebaut quasi.
Und parallel zum Studium eine Kneipe betrieben und trotzdem einen Abschluss dann noch hingekriegt.
Der steht noch an.
Ja. Aber den Absprung dann zwischenzeitlich wieder auf dem Kneipenleben und dann haben sich diese Berater und diese Bildungstätigkeit dann, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich da beworben bei der Landeszentrale für politische Bildung?
Also dann schon, aber eigentlich wurde ich sowohl beim Integrationsbeirat als auch bei der Landeszentrale, ich wurde gefragt. Also Menschen, die mich kannten, als man dann auch wusste, so oh, jetzt hört sie auf, weil ich habe ja im alten Laden einfach sehr viel auch selbst gearbeitet, hinterm Tresen. Dann haben mich reihenweise irgendwelche Menschen gefragt, ob ich nicht das oder das machen könnte oder wollte. Und so hat sich das ergeben. Dann habe ich mich beworben, dann wurde ich zum Glück genommen. Ich bin sehr glücklich, so in dieser freien Referententätigkeit in der Landeszentrale für politische Bildung. Arbeite da mit mehreren Fachbereichen zusammen. Also einmal Fachbereich Extremismusprävention, sowohl Rechtsextremismusprävention als auch islamistische Extremismusprävention. Dann der Fachbereich bürgerschaftliches Engagement. Da arbeiten wir gerade an einem großen Projekt mit dem Sozialministerium. Ja, und ich habe auch schon mal mit dem Fachbereich Gedenkstättenpflege gearbeitet, also so kultursensibles Erinnern für Jugendliche. Wenn halt Jugendliche sagen, so das geht mich ja alles nichts an, warum muss ich da jetzt irgendwie mich auch damit beschäftigen, was halt nicht stimmt, so.
Die ganzen Sachen, also jetzt sehr, sehr, sehr vielfältig, das Aufgabengebiet. Wie bereitest du dich dann auf so einen Workshop vor? Laufen die immer ähnlich ab? Hast du dir dann mal das Rüstzeug dann zurechtgelegt und dann gibt es den Ablauf für einen Tag? Wie sieht denn das aus so exemplarisch?
Nee, also angefangen habe ich, ich habe mich beworben 2015 und habe dann Anfang 2016 angefangen und war im Team Max und das bin ich immer noch mit Zivilcourage gegen Extremismus und da gibt's einfach ganz klare Vortrags- und Fortbildungsangebote und für die wurden wir ausgebildet. So, das war dann eben von, ich glaube, sowas wie Juli 2015 und Januar 2016 war ich auf dem ersten Auftrag. Und die sind ganz klar so konzipiert, dass die einfach das ganze Team genauso durchführen kann. Das ist auch wichtig, weil die sind sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also auch einfach aus dieser neutralen Position, unparteiischen Position der Landeszentrale heraus und auch einfach auf einer wissenschaftlichen Basis. Mittlerweile ist es so, dass ich glücklicherweise teilweise mitkonzeptionieren darf, was mir auch sehr viel Spaß macht und auch quasi neue Konzepte vorschlagen darf oder so, was dann auch schon passiert ist, ich habe auch schon mal für Menschen mit Migrationshintergrund einen Vortrag komplett zweisprachig gemacht, also ins Türkische übersetzt, weil wir in manchmal auch bei Migranten-Selbstorganisationsgruppen sind oder in Mehrgenerationenhäusern etc., um einfach da, also Verkehrssprache ist Deutsch, es wird auch Deutsch vorgetragen, aber damit wirklich so alles verstanden wird, gerade wenn man zu Eltern geht, die, wo es dann darum geht, die Jugendlichen besser zu schützen oder zu stärken oder wie auch immer.
Kannst du beschreiben, wie so ein Vortrag oder so ein Workshop, ist es eher Vortrag, ist es mehr Workshop?
Beides. Also ich mache sowohl oder wir machen sowohl Vorträge mit anschließenden Gesprächsrunden als auch Fortbildung, Ganztagsfortbildung, als auch Angebote, Projekttage für Jugendliche und die sind ganz unterschiedlich und die Vorträge sind also themenbezogen halt irgendwie. Entweder es geht um Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus oder es geht halt um islamistische Extremismusprävention und dann gibt es irgendwie Jugendszenen zwischen Islam und Islamismus beispielsweise. Das gibt es auch als Ganztagsfortbildung und dann geht es eben darum, so irgendwie erstmal Basiskenntnisse Islam, dann macht man muslimische Jugendliche, was ist muslimische Jugendliche und deren Leben und womit sie sich quasi auseinandersetzen müssen hier in Deutschland. Und dann geht man auf die islamistischen Organisationen ein und wie sie quasi auf diese Jugendlichen zugehen. Ja, es ist ja meistens, gehen sie ja auf Jugendliche zu. Und zum Schluss dann, was kann Präventionsarbeit, was kann Schule, wer kann was leisten, um dem quasi vorzubeugen?
Kann man muslimische Jugendliche so überhaupt verallgemeinern? Haben die nicht alle auch so einen total unterschiedlichen Background, unterschiedliche Lebensrealitäten?
War ich für dich vor 20 Jahren muslimische Jugendliche?
Nee, auf keinen Fall.
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die sehr wichtig ist, die uns auch sehr wichtig ist, die wir auch immer klären, dass wir einfach sagen, also wir definieren innerhalb dieser Fortbildung muslimische Jugendliche einmal diejenigen welchen, die den Islam tatsächlich praktizieren, einmal diejenigen, die quasi in einer muslimischen Familie oder muslimischen Hintergrund wie auch immer aufwachsen und irgendwie auch dazugehören, vielleicht selbst noch nicht so wirklich wissen und einmal diejenigen, die einfach auch von außen so betrachtet werden und also sogar noch ganz weit weg sind von der Frage, was bin ich, wie bin ich etc.
Also auch Zuschreibungen sind da dann ein Thema.
Ja.
Dass man sich frei machen kann davon?
Was heißt sich frei machen davon?
Ja, dass man nicht mehr zu dem das Stigma auch annimmt. Das also, ist ja dann im Prinzip auch Präventionsarbeit, aber auch Empowerment.
Gerade sagtest du, nö, ich habe dich auf keinen Fall dazu gezählt. Bis vor 3 Jahren hat das ganz Tübingen nicht gemacht. Ja, es hat keinen Menschen interessiert, was ich eigentlich für eine Biografie habe oder einen Hintergrund oder bla bla bla. Und jetzt ist es so, dass quasi seit 3 Jahren ich bei allen Themen immer genau darauf reduziert werde. Und was kann ich tun? Also ich beantworte die Fragen. Das ist auch meine Aufgabe, das ist mir auch wichtig. Aber wundere mich schon immer wieder, dass man mich plötzlich jetzt so fremd macht und denkt, es hat euch doch früher auch alles nicht interessiert. Und jetzt plötzlich bin ich, also wir, ihr denken, eine von denen. Und jetzt plötzlich bin ich fremd. Und früher war das gar kein Thema.
Auch dadurch, dass du als Expertin jetzt da gehört wirst, ist es auf der einen Seite Fachkraft, auf der anderen Seite aber auch,
nee,
das was glaubst du, mit was hat es zu tun?
Das hat einfach was mit meinem, so wie ich aussehe, mein Background, dass ich türkischstämmig bin, zu tun und dass man dann halt irgendwie im Kopf denkt automatisch, ah ja, die muss das ja wissen. Also es ist ja auch, wir hatten es ja vorhin davon, Türkei-Frage. Es ist einfach wirklich, ich bin so demokratisch unterwegs, demokratischer geht's gar nicht. Oder bestimmt geht's auch demokratischer, aber ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe. Und es ist immer wieder lustig, wenn dann Leute auf mich, was sagst du jetzt eigentlich zu den ganzen Sachen, die Erdogan da so macht und was da so in der Türkei passiert? Dann denke ich, ja, was soll ich sagen? Also es ist schon fernab von Autokratie und es wird immer schlimmer und es ist, hat nichts mit Demokratie zu tun an sich. Aber, also ja, ich kann Stellungnahmen schreiben, ich kann mich solidarisch zeigen, ich kann auch irgendwie zu Aktionen gehen.
Aber es können alle anderen Leute hier auch machen, theoretisch, ja.
Machen sie ja auch. Ja. Passiert ja viel.
Ich finde trotzdem immer, wenn ich wüsste jetzt, na, du hast eine Familie, dort noch Leute, wo vielleicht Leute auch bedroht sind. Na, das ist nochmal ein anderer, ein anderer Bezug, eine andere, ja, Betroffenheit.
Das stimmt. Das ist tatsächlich so. Jetzt ist es so, dass meine Verwandtschaft direkt gar nicht so wirklich, glaube ich, davon bedroht ist. Das sind, also vor allem meine, die Seite meiner Mutter, es sind alles Akademikerinnen und Akademiker, die, also Lehrerinnen, Lehrer etc., die, glaube ich, jetzt nicht in Bereichen beispielsweise forschen, die dem Staat auffallen und dann quasi unangenehm auffallen und dann irgendetwas passiert, sondern ja, normal berufstätig. Und ich hätte da noch nichts mitbekommen oder habe da noch nichts mitbekommen.
Ja, aber dein Lebensmittelpunkt ist nun mal auch hier und du bist hier aktiv und ja, hier ist deine Arbeit und da setzt du dich ja auch ein. Von dem her machen wir das wieder zum Fokus auch von unserem Gespräch. Ja. Aber natürlich ist deine Arbeit, wenn du eben jetzt mit Diskriminierung, mit Extremismus zu tun hast, na, dann ja, hast du ständig auch mit diesen Zuschreibungen zu tun, aber versuchst da auch natürlich auszubrechen und versuchst Präventionsarbeit zu leisten. Welche Reaktion kriegst du denn da auch von Jugendlichen in diesen Kursen?
Unterschiedlich. Also ich mache aber vor allem Multiplikatorinnen und Multiplikatorenarbeit. Also ich arbeite sehr, sehr viel, was Landratsämter, Lehrerkollegien, ganz, ganz unterschiedlich, ja. Irgendwelche Migranten-Selbstorganisationsgruppen und so. Und bei den Jugendlichen ist es so, dass man tatsächlich, wir haben ein Projekt, das heißt Achtung, dass wir sehr sensibel mit dem Thema auch umgehen müssen. Also da geht es irgendwie um Rechtsextremismus und islamistischen Extremismus. Und es ist so, wie, da ist grundsätzlich so eine Haltung da, dass die auch so überfordert sind von diesem nur noch immer darauf reduziert werden, ja. Und es zum Beispiel ganz schwierig finden, wird ja auch ganz kontrovers diskutiert, der Begriff Islamismus, dass halt, also manchmal weigern die sich auch und sagen, ich will einfach nicht, dass immer Islam und gleich negativ. Und dann muss man halt daran arbeiten und gucken, dass man das gemeinsam aufbaut und es nochmal ganz differenziert definieren und sagen, dass, also Islam ist nicht Islamismus, hat gar nichts damit zu tun und dein Glaube ist völlig, also außen vor, hier geht es einfach tatsächlich um diese extremistische Richtung. Man spricht ja auch, oder in Fachkreisen sagt man mittlerweile, religiös motivierter Extremismus unter MuslimInnen, aber das ist halt so
sperrig.
Ja.
Gelinde gesagt.
Aber ich kann die Kritik schon verstehen. Also ich kann die Kritik auch aus der quasi muslimischen Welt verstehen an dem Begriff. Ich finde es auch schwierig. Also ich hatte auch mal einen Auftrag und saß vor Menschen, die gesagt haben, dann fiel Islamismus und die haben alle zugemacht und haben gesagt, wir wollen über nichts sprechen, was mit Islam anfängt. Das ist so. Und auch daran muss man dann halt arbeiten. Aber ich kann es tatsächlich verstehen, also nachvollziehen, dass man halt quasi das Gefühl hat, so der Glaube wird immer automatisch mit was Negativem zusammengebracht.
Wie differenzierst du da dann? Wie bringst du diese zwei, wie kannst du dann da wieder Zugang kriegen zu Leuten, die eigentlich dann fast zumachen?
Ja, durch viel Reden, durch Aufklären, durch die einfach auch die Begriffe nochmal definieren und nochmal erklären und vor allem auch durch aufmerksam machen darauf, also beispielsweise, wenn es Eltern sind, ja, dass man einfach sagt, okay, aber wir müssen, wir möchten uns gerne, deswegen haben sie sich ja auch angemeldet, über dieses Thema unterhalten, denn und die Begriffe sind nun mal da, aber wenn sie auf ihre Kinder aufpassen wollen, dann möchten wir hier gerne vom Fleck kommen und ich kann auch jedes Mal sagen, religiös motivierter Extremismus unter MuslimInnen, das ist in Ordnung, aber so hören sie das ja sonst auch nicht. Also das ist dann, man muss die Leute dann einfach mal zuhören und einfach auch mal vielleicht reden lassen und kurz mit ihnen gehen und sagen, okay, ich kann das total gut verstehen, aber hier geht's um Präventionsarbeit, es geht um Jugendliche, es geht um ihre Kinder und wir wollen ja jetzt irgendwie auch uns mit dem Thema auseinandersetzen, damit sie halt quasi sensibilisierter und informierter sind.
Wie gefährlich siehst du den religiös motivierten Extremismus?
Jeder Extremismus ist nicht gut, vor allem wenn es so weit geht, dass sogar eine Gewaltbereitschaft dahinter steht, wenn es antidemokratisch ist, ja, wenn es einfach quasi gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung spricht. Wenn du von Gefahr sprichst, wie gefährlich sehe ich das? Prozentual gesehen ist es ein ganz, ganz kleiner Teil, ja. So, es ist wirklich eine sehr kleine Anzahl an Menschen, die ja tatsächlich sind, sich in islamistischen Szenen wohl bewegen, aber davon auch noch differenziert manche quasi völlig in noch einem einigermaßen demokratischen Bereich, manche schon eher so mit antidemokratischer Haltung, aber beides noch weit weg von Gewaltanwendung oder Gewaltbereitschaft. Und dann halt dieser nochmal viel kleinere Teil, der auch gewaltbereit ist. Ich denke, man muss da halt einfach Präventionsarbeit leisten. Man muss halt dranbleiben, man darf irgendwie das nicht ignorieren. Man muss sich damit auseinandersetzen, das tun wir ja auch. Und
ja. Andersrum, was macht es attraktiv für Jugendliche, sich so einem, ja auch, ist ja alles, was bieten die denen? Ist ja, für mich ist ja sehr hierarchisch, dass da auch junge Frauen zum Teil ja angesprochen werden. Natürlich wird es aufgebauscht, die Prozent, ne, die Zahlen sind alle sehr viel geringer, als dann im Endeffekt auch durch Medien suggeriert wird. Ne?
Also Patentrezepte gibt es ja nicht in der Rekrutierung wie bei allem. Das wissen wir ja hier alle. So. Und was ist attraktiv an jugendkulturellen Bewegungen, an Phasen? Weißt du, wenn in dieser Erwachsenwerden, Identitätsfindungssuche-Phase. Ich denke, dass das, was du angesprochen hast bei den jungen Frauen, teilweise möglicherweise als Ursache ist es schon so, dass sie genau das, nämlich damit hier nicht klarkommen, mit dieser freien Entscheidungsmöglichkeit, mit diesen nicht zugeschriebenen Rollen, mit, dass sie, also die möchten, es gibt schon als Grund, als Ursache, dass Frauen oder Mädels sagen, ich möchte eine klare Frauenrolle haben und zwar genau so, wie sie da definiert ist. Denn ich möchte eine Orientierung haben, ich möchte wissen, wie ich agieren soll. Und dann unterhalten sie sich vielleicht irgendwo bei irgendwelchen Veranstaltungen mit Menschen, die ihnen eben so einen Rahmen geben, den sie sich vorstellen können. Und so möglicherweise. Also wie gesagt, es gibt keine Patentrezepte. Es ist, man spricht ja auch oft von Jugendlichen, die zum Beispiel irgendwie gerade im Freundeskreis, in der Schule, zu Hause, materiell etc. ganz, ganz viel Probleme haben und einfach Anerkennung suchen und sie dann möglicherweise in solchen Gruppen finden. Aber das geht ja in alle Richtungen, wenn man in so einer Phase ist, in so einer Suche und irgendwie irgendwo einen Halt haben möchte.
Guckst du das an, die Anwerbstrategien der religiös motivierten Extremisten?
Ja, wir schauen uns das natürlich an. Wir arbeiten ja auch mit Institutionen zusammen, die Deradikalisierungsarbeit leisten. Und das auch sehr, sehr, wir haben auch sehr häufige Wochenenden mit Updaten, also Daten irgendwie aufarbeiten und alles aktualisieren und dann eben durch solche Besucherinnen und Besucher, die dann quasi teilweise auch die Workshops leiten, uns auf den neuesten Stand bringen. Ja, man guckt sich das an. Auch sehr, sehr unterschiedlich, wirklich. Also die Spanne ist so groß, wie da geworben wird, ob das jetzt irgendwie durch Dawa, also Street-Dawa oder Privat-Dawa oder Veranstaltungs-Dawa ist so, also eigentlich heißt es im Arabischen und im Türkischen Einladung, Dawet oder Dawa. Hier in dem Kontext ist es als Training, Seminar gemeint. Und die Gruppierung, wenn sie sich treffen, offiziell tauschen sie sich dann über islamische Inhalte aus. Und das ist, ob die das jetzt irgendwie mit Verteilung von Koranausgaben auf Deutsch ist, ja, so wie die Lease-Aktion, die ja jetzt mittlerweile verboten ist von Ibrahim Abu Naji, oder ob das eben irgendwelche Veranstaltungen sind in irgendwelchen Räumlichkeiten, wo die zusammensitzen und dann quasi eine andere Form von Ansprache, Rede oder Vortrag halten.
Wie macht man denn Jugendliche stark, damit sie da nicht sich ja auch radikalisieren lassen?
Nicht gegen, sondern für etwas sprechen. Ich musste mich auch echt mit eurem Titel sehr auseinandersetzen, freie Kommunikation gegen rechts. Da dachte ich so, gegen ist immer so ausgrenzen. Nicht ausgrenzen, immer weiterhin im Dialog und in der Kommunikation bleiben. Also tatsächlich irgendwie die demokratische Haltung stärken, Zivilcourage stärken, also einfach stärken, 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 das gemeinschaftliche Leben stärken.
ist ja nur eine Hälfte vom Titel. In was für einer Welt wollen wir leben? Mhm, ne? Ja, da stimmt. Ist ja die positive und
das wollte ich auch nicht Utopie. Kritisieren. Ich habe nur so mir den Titel angeschaut und dachte, wie finde ich das? Aber das stimmt, es ist nur eine Hälfte vom Titel.
Ja, und in manchen Bereichen, da ist es ja auch wichtig, dass man sich hinstellt und auch klar sagt, gegen was man ist. Deine Extremismus, ne, wie ist das Verhältnis, ne, zwischen Islamisten und Rechtsextremen und Rechtspopulistischen, ne, in deinem Alltag, wie du dich auseinandersetzt?
Du meinst von den Aufträgen her?
Ja.
Unterschiedlich. Also aktuell ist es mit Sicherheit mehr Rechtsextremismus oder eher Rechtspopulismus. Also wir haben zum Beispiel ein AGT, also ein Argumentationstraining, kompetent gegen rechte Sprüche. Und das wird schon relativ häufig gebucht. Das ist einfach auch so dieses Stammtischparolen. Was mache ich, wenn vor allem Menschen in Bereichen aktiv sind, in denen sie mit geflüchteten Menschen zusammenarbeiten oder einfach mit Menschen mit Migrationshintergrund und die dann, oder vor allem auch bürgerschaftlich Engagierte, die einfach nicht so aus als Fachkraft agieren oder mittlerweile vielleicht sogar schon mehr als Fachkraft agieren, als wir denken, die aber sagen, ich möchte da gerne quasi gestärkt werden oder möchte gerne wissen, wie ich mich da verhalten kann, wie kann ich mich da irgendwie unterhalten, ja, wie soll ich das einfach machen? Und
kannst du ein paar Beispiele geben, für was da kommt im Argumentationstraining?
Beispiele für Parolen oder Beispiele für was wir dann machen? Für
beides natürlich, ne, am besten. Wie kannst du die Parole, ne, auf, ne, es kommen ja eh nur 80% junge Männer, kein Wunder, dass Frauen dauernd angegrapscht werden. Mhm. Ne? Das hört man ja jetzt aktuell in Tübingen dauernd an allen Ecken.
Also weißt du, das Erste ist immer, dass die sagen, gegen diese Argumente komme ich nicht an. Ja, wenn die mich so zutexten und das alles so düsch raushauen. Und dann muss ich immer sagen, Leute, es ist kein Argument, es ist eine Parole, nicht mehr, ja. Und weniger geht nicht. Es ist eine Behauptung ohne Inhalt und das erstmal zerpflücken. Also einfach auch mal nachfragen, nachhaken. Wichtig ist auch einfach tatsächlich authentisch und empathisch bleiben und sich in die Person reinversetzen. Warum kommt denn jetzt diese Behauptung? Was ist denn, also was ist mit der Person so um sie herum? Was ist die Lebenswelt? Was bringt die Person dazu, das dann irgendwie gruppenbezogen auf irgendwelche Leute zu schieben? So dass sie quasi gegen etwas schimpfen, ohne dass sie wissen, liegt es wirklich daran. Und wichtig sind auch, also ich habe immer wieder so Gespräche, übrigens auch egal in welchem Lebensbereich, immer mal wieder zwischendurch. Also ich meine, gewisse Haltungen sind ja nicht Randerscheinungen, sondern kommen schon aus der Mitte der Gesellschaft. Dazu gibt es ja auch Studien. Und immer wieder auch im Alltag, dass jemand zum beispielsweise mir dann solche Dinge erzählt und sagt, ja, aber das ist ja auch echt schwierig und dass die alle so extremistisch sind und überhaupt, und wenn ich dann frage, ja, und kennst du Menschen, die den oder den Hintergrund haben? Ja, aber die sind eine Ausnahme. Und ich? Ja, du bist auch eine Ausnahme. Und kennst du es irgendwie über dritte, vierte Person? Ja, nee, aber, also es gibt's ja. Also weißt du, wenn man dann nachfragt und nachhakt, dann merken die aber auch irgendwann selbst, es hakt einfach. Also eigentlich können sie kein eigenes Beispiel bringen, keine Person, die sie kennen. Dann ist es einfach auch inhaltlich so, dass wenn man sie nochmal mehr nachhakt, dass sie merken, stimmt eigentlich, also wenn die jetzt nicht da wären, dann würden die denn wirklich dann dahin fließen, so wie man sich das vorstellt? Oder was ist dann für ein Aushandlungsprozess dahinter und wie würde das dann quasi wohin gehen? Es geht schon, aber man muss einfach ehrlich mit den Leuten sich unterhalten, sprechen.
Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Hast du dich auch mit so rechtsoffenen Leuten dann gestritten oder kannst du da immer in dem Fall auch, stellen wir es auch, die Empathie aufbringen?
Ist das ja, weil mich Training? Das interessiert. Also weil die Aufgabe ist ja nicht irgendwie zu missionieren. Die Aufgabe ist ja, wie bringen wir ganz, ganz viele Perspektiven unter einen Hut und gucken, dass wir das Leben so gut wie möglich gestalten können, so gemeinsam, egal ob jetzt auf welcher Ebene. Aber ja, ich habe solche Gespräche, klar, also diejenigen, die dann immer sagen, ich bin die Ausnahme, vor mir stehen und ich denke so, okay, kennst du sonst jemanden? Aber es fällt mir nicht schwer, mit den Leuten mich zu unterhalten. Also, weil es hilft mir ja auch. Wenn ich mich unterhalte, dann erfahre ich mehr über Hintergründe und dann kann ich mich besser irgendwie auch, ich weiß nicht, ob man es reinversetzen nennen kann, aber ich kann zumindest mal wieder neue Möglichkeiten entdecken, um mich darüber zu unterhalten oder um mich damit zu beschäftigen und kann möglicherweise dadurch meinen Job einfach auch besser machen. Also ja, ich finde auch, also Dialog muss immer möglich sein.
Aktuell ist ja auch immer die Filterblase ein Thema. Die Leute umgeben sich, ob rechts oder religiös motiviert, mit immer ihren eigenen Inhalten, ihren Bestätigungen. Jetzt ist bei der Arbeit der politischen Bildung und Stärkung ja auch immer die Frage, wie erreiche ich die Leute, wie erreicht ihr die Leute? Du hast gesagt Multiplikatorentraining, aber die quasi schon gefestigt sind auch, oder kann man bei Jugendlichen davon überhaupt reden? Wie kommt man an die ran?
Also die Frage ist ja auch einfach, leistet man Präventionsarbeit oder Interventionsarbeit oder ist es schon quasi eine radikalisierte Person, also junge Erwachsene oder Jugendliche? Und was wir machen, ist ja Präventionsarbeit. Oder was eine Schule leisten kann, ist auch Präventionsarbeit. Und eigentlich, also ich persönlich vertrete die Meinung schon ab der ersten Intervention, natürlich mit den Vertrauenspersonen dazwischen, wenn sich Jugendliche schon mal an jemanden gewendet haben, sollte man sich an Expertinnen und Experten wenden. Also insbesondere, wenn es wirklich gefestigte extremistische Positionen sind, dann, also nicht umsonst gibt es da einfach einen Haufen Leute mit richtig viel Erfahrung, die dann quasi aber auch an einem Fall zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf sitzen und sich damit beschäftigen, auseinandersetzen und dann da richtig auch dran arbeiten müssen. Also es ist einfach nicht leicht, einen Tunnelblick, den wieder aufzumachen und quasi da so eine Irritation reinzubringen, um wieder Licht reinlassen zu können. Und das ist, glaube ich, Arbeit, die sollte man unbedingt Expertinnen überlassen.
Also wo dann euer Job hört dann da auf, dann nehmt ihr andere Leute mit ins Boot.
Ja, wir machen nur Präventionsarbeit, insbesondere beim Team Max, also bei Extremismusprävention. Man kann sich immer auch natürlich an die Landeszentrale wenden, aber es gibt so viele, also BAMF oder VPN, also Violence Prevention Network, was es jetzt in Baden-Württemberg auch gibt. Es gibt so viele Institutionen, auch in mehreren Sprachen etc., an die man sich wenden kann. Und man wird auch immer bei uns übers Office, über die Landeszentrale beraten, wenn man das haben möchte.
Was würdest du sagen, was macht dir Spaß an deinem Job und wo siehst du Erfolge?
Also ich finde es immer, tatsächlich macht mir mein Job sehr viel Spaß. Ich finde es immer ganz schwierig, das auch so sagen zu können. Ich immer denke, also schön wäre es ja, man würde mich nicht brauchen. Mir macht es Spaß, die Herausforderungen irgendwie anzunehmen und zu sagen, okay, es gibt halt so viele Perspektiven und lass uns reden über Konsens, Kompromisse, wo können wir uns finden, wie können wir es gestalten und Erfolgserlebnisse sind für mich zum Beispiel sowas wie jetzt heute Morgen. Weißt du, wenn ich jetzt nicht von der Landeszentrale ausgehe, sondern von der Integrationsbeiratstätigkeit. Wir haben uns gestern am Feiertag getroffen und irgendwie entschieden, dass wir als Arbeitsgruppe Muslimische Gesellschaft in Tübingen die Moscheegemeinden und Vereine besuchen wollen. Jetzt im Monat Ramadan, der ja am Samstag anfängt, zum Fastenbrechen. Und ich habe heute Morgen mit den Vorständen von zwei Moscheegemeinden telefoniert. Und es waren sehr, sehr schöne Gespräche. Die haben sich sehr, sehr gefreut. Wir sind da sehr willkommen und haben jetzt Termine ausgemacht und werden da jetzt zum Fastenbrechen gehen am Montag das erste Mal und dann irgendwie, ich glaube, 17. und 21. und noch, ich weiß die Termine nicht mehr so ganz auswendig. Aber das war also auch so diese Freude am Telefon, dieses sich willkommen fühlen und dass sie so die Türen aufmachen und sagen, ja, bitte besucht uns und lassen Sie uns gemeinsam Fasten brechen. Und das ist schön. Dialog, es ist halt Kontakt.
Ja, was versprichst du dir dann? Zum einen auch die Leute einfach kennenzulernen, im Gespräch zu bleiben. Was sind sonst noch so Ziele von solchen Begegnungen?
Also, dass man halt einfach insgesamt auch mit den Vereinen quasi den Dialog hat, aber auch die untereinander vielleicht in Dialog kommen, dass man nächstes Jahr vielleicht was ganz anderes in einem anderen Format organisieren kann, wie beispielsweise ein gemeinsames Fastenbrechen, alle muslimischen Gemeinschaften, Vereine, Gemeinden etc. und wir als Integrationsbeirat, das ist so eine Idee, die tatsächlich für uns im Raum steht für nächstes Jahr, damit einfach damit das nicht alles so immer alles einzeln für sich agiert, sondern halt in Kommunikation miteinander, im Dialog miteinander. Also dadurch wird natürlich ein gemeinschaftliches Leben auch besser und schöner und offener. Also sowas verspreche ich. Und ich sehe das dann auch. Also ich sehe dann durchaus auch so, wenn die halt so registrieren, ah ja, schön, sie haben Interesse, sie kommen vorbei, sie gehen aber auch bei den anderen vorbei. Das ist so, alles ist gleichgestellt, damit es einfach keine Unterschiede gibt. Das ist schon schön.
Erfolge und Bestätigung im Job, im Integrationsrat und bei der Landeszentrale für politische Bildung und am Dresen ja auch, dann wahrscheinlich, da gibt es immer sehr viel schneller Bestätigung. Du bist im Integrationsrat seit Anbeginn, inzwischen auch stellvertretende Sprecherin?
Nein, ich bin nachgerückt und zwar der leider heißt er noch Beirat, das sollte als nächstes geändert werden, Integrationsrat, wir können gerne Rat sagen, wurde gegründet 2013. Und ich bin 2014 nachgerückt. Also das war auch gut so, weil ich da noch den Laden hatte und so. Und bin jetzt seit, wenn mich nicht alles täuscht, März 2014 dabei. Also es ist jetzt die zweite Legislaturperiode des Integrationsbeirats. Also ist aber auch die Legislaturperiode ist erhöht worden von 2 Jahre auf 3 Jahre. Das war gerade so zu unserem jetzigen Wechsel. Genau, und seither bin ich drin.
Und warum besser Rat und nicht Beirat?
Irgendwie finde ich, Beirat ist so, warum nicht Rat? Es ist ja ein Integrationsrat, es ist ja ein Gremium, das berät. Und Beirat hört sich so an, als wäre es nur so ein beigestelltes Rädchen. Es ist aber ein richtiger Integrationsrat.
Aber ohne jetzt eigene Entscheidungen kann der Rat, ob Rat oder Beirat, auch nicht im treffen, oder? Wie ist die Struktur des Integrationsrats? Berät er oder kann er auch sagen, hey, wir entscheiden das, wir wollen das genauso?
Beides. Also Rechte, Pflichten, Verantwortungen, Beratungen. Also es ist ja für quasi die Verwaltung, die Stadtverwaltung, für den Gemeinderat, für den Oberbürgermeister, für die Bevölkerung als beratende Funktion gedacht. Das ist aufgebaut aus 6 GemeinderätInnen. Also aus allen Fraktionen und 12 sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern plus die Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte, also 19 Personen. Und natürlich dürfen wir auch selbst anfordern, nachhaken und uns auch, also wir bekommen auch Informationen, wenn wir die brauchen. Wir können jederzeit bei der Stabsstelle nachfragen oder auch beim Gemeinderat, bei den Fraktionen. Wir haben in alle Ausschüsse haben wir Personen entsendet. Also ich bin beispielsweise im Verwaltungsausschuss und bin die aktuell Entsendete in den Gemeinderat. Das ist immer auf 1 Jahr gewählt. Ich habe es das erste Mal schon gemacht, bin jetzt quasi gerade wiedergewählt worden für den Gemeinderat. Und dort haben wir aber auch Antrags-, Rede- und Anhörungsrecht. Also wir dürfen nicht mitwählen, mitbestimmen. Das würde zum Beispiel in meinem Fall gar nicht gehen, weil ich habe keinen deutschen Pass. Deswegen kann ich auch nicht in Gemeinderat, weil ich habe ja kein aktives und kein passives Wahlrecht. Aber wir können durchaus eben durch Anträge und so schon unsere Stimme hörend machen.
Wie oft trefft ihr euch? Wie sind die Strukturen denn angelegt?
Alle 2 Monate, 6-mal im Jahr. Das ist sehr wenig. Also da fehlt einfach so. Monatlich wäre schon besser. Es ist halt trotzdem, man darf nicht vergessen, es ist einfach eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und gerade so die GemeinderätInnen, die da mit drin sitzen oder ich jetzt mit den anderen 2 Funktionen, dann ist man hat schon Termine. Also so, man ist dann schon unterwegs und es wäre sehr schön, wenn der Integrationsbeirat sich öfters treffen könnte oder würde. Andererseits sehe ich natürlich auch die Zeitproblematik. Aber wir haben ja eben auch diese Arbeitsgruppen, diese kleineren, und die treffen sich natürlich viel häufiger mit den bestimmten Themen. Also ich bin in der Arbeitsgruppe Muslimische Gesellschaft in Tübingen und Antidiskriminierung. Und dann gibt es noch die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeitsgruppe interkulturelle Bildung in Kitas, Kindergärten und Schulen und die Arbeitsgruppe Treffen der internationalen Vereine bzw. interkulturelle Woche. Die kümmern sich dann eher so um diesen Veranstaltungsbereich.
Was macht ihr bei der Arbeitsgemeinschaft Muslimische Gesellschaft? Ihr geht Fastenbrechen und was habt ihr da sonst noch so? auf der Agenda?
Ganz am Anfang ging es ja auch um die Thema muslimische Bestattung in Tübingen. Also so kam überhaupt die Arbeitsgruppe auf, da war ich noch gar nicht dabei. Das war Hazem El-Ghafari und die Gemeinderätin Beate Kolb, die damals noch bei uns im Integrationsbeirat war. Und die ist aber immer noch in der Arbeitsgruppe Muslimische Gesellschaft. Es ging einfach darum, dass mittlerweile, früher war es ja so, dass die Menschen, muslimische Menschen, wenn sie verstorben sind, von der Verwandtschaft quasi in ihr Ursprungsland oder Herkunftsland wieder gebracht wurden. Mittlerweile, zweite, dritte, vierte Generation, ist es einfach so, dass man möchte ja auch mal vielleicht ans Grab gehen und möchte mit dieser Person, da wo sie liegt, einfach Zeit verbringen. Und wenn das Grab dann aber irgendwo ist, wo man halt mal tausende von Kilometern erstmal fliegen oder fahren oder sonst irgendwas tun muss, geht das sehr schwer. Also kommt das Thema natürlich muslimische Bestattungsmöglichkeiten, muslimische Gräber immer mehr auf. Und so hat sich diese Arbeitsgruppe gegründet und da ging es dann auch um gewisse Fragen, ja, was ist das, wie läuft eine muslimische Bestattung ab und was braucht es dafür und wie muss man das denn gestalten, wie ist es mit dem Waschritual etc. Und auch so ganz profane, so ganz weiß nicht, einfache Dinge wie, braucht man dann einen extra Eingang? Nein, Quatsch braucht man natürlich nicht, ja, aber so Fragen kommen dann schon und darum geht es dann halt, dass irgendwie Hazem El-Ghafari ist vom Zentrum für Islamische Theologie, also wir haben nochmal eine Dame vom Zentrum für Islamische Theologie, ich habe ja Islamwissenschaft gemacht und dann besprechen wir das alles und sagen, okay, also.
Kann man das inzwischen? Gibt es in muslimische Bestattung möglich in Tübingen?
Es wird kommen. Ich habe jetzt nicht so ganz genau alles im Kopf, aber das ist also wirklich schon richtig, richtig in Aktion, so in deren Dingen, Teilbereich.
Was muss sich da alles ändern? Was braucht es dafür?
Also dazu kann ich dir jetzt nicht so ganz viel sagen, weil ich mich insgesamt mit dem Thema Bestattungen, also auch so, was ist denn schon da, beschäftigen muss, damit ich dir dann sagen kann, ah, okay, also dann müsste sich jetzt das und das und das. Und
prinzipiell anders, was ist bei Muslimen anders als bei Christen?
Also das Waschritual beispielsweise, ja, dass die halt einfach gewaschen werden und auch so eingerieben werden und dann, dass sie in ein weißes Leinentuch gewickelt werden, also das ist eigentlich kein Sarg. Jetzt weiß ich nicht, ob das in Deutschland so erlaubt ist. Das sind echt Dinge, die man noch auch auf Gesetzesgrundlage klären muss, die ich für mich auch noch im Kopf klären muss. Dann ansonsten ist es von der quasi Bestattungsfeier her, würde ich sagen, ähnlich. Also man begleitet die Person halt hinterher zum Grab und dann gibt es auch quasi ein Zusammensitzen und Beten und ist zwar unterschiedlich, hört sich vielleicht anders an, aber
Abschied nehmen.
Ist Abschied nehmen.
Antidiskriminierung, ein weiterer Ausschuss, in dem du bist vom Integrationsrat. Wo würdest du sagen, herrscht am meisten Diskriminierung?
Im Alltag. Ganz normal im Alltag.
In welcher Form?
Also ich glaube, der größte Running Gag, und das ist auch etwas, was schon fast, was man nicht mehr erzählen kann, aber was trotzdem so ist, ist, wenn ich den ganzen Tag irgendwelchen Menschen, egal ob sie von was für einer Behörde oder sonst irgendwas kommen, eine Fortbildung gegeben habe, alles war gut, alles war erfolgreich und zum Schluss kommen zwei, drei zu mir und sagen, also Frau Kütschek, dass Sie so akzentfrei fließend Deutsch sprechen können. Und du denkst so, okay, danke fürs Gespräch. Warum müsst ihr mich jetzt schon wieder fremd machen? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, habe hier studiert, also habe ja auch schon eben einen anderen Abschluss, einen ersten Abschluss gemacht. Wir haben den ganzen Tag hier zusammen gearbeitet. Warum muss man das jetzt erwähnen?
Haben die denn nicht richtig zugehört dann?
Weiß ich nicht.
Weil das ist ja sicher auch Thema bei solchen Sachen dann.
Ja, diese Sensibilisierung. Das ist ja auch, weißt du, das ist ja nicht böse gemeint. Das Problem ist einfach nur, dass man dann halt anders und fremd gemacht wird. Obwohl man ja aus der gleichen Gesellschaft kommt, obwohl es ja ein Topf ist, dass dann quasi so ein, nee, sie sind doch ein bisschen anderer Topf gemacht wird. Und das ist, ich glaube so, das ist etwas, was ganz vielen relativ, ich kann das ja gechillt, weißt du, schon drüber stehen und sage dann auch manchmal, ja, ich kann es auch besser als die meisten Schwaben und Schwäbinnen oder so, ja. Und ich kenne aber andere Perspektiven, das ist mir auch wichtig, das zu erwähnen, bei denen es zum Beispiel sehr, sehr schwierig ist. Also ich arbeite oder habe mal einen Vortrag gehalten und danach einen Workshop gemacht. Da waren ganz, ganz viele mobile Jugendarbeiterinnen und Arbeiter dabei. Und so ganz taffe Mädels, die trugen halt einen Kopf oder tragen ein Kopftuch. Und mir passiert das ja jetzt irgendwie schon auch oft, aber jetzt nicht tagtäglich. Und bei denen ist es so, also eine auch echt so in tiefstem Schwäbisch und voll taff und gut dabei. Und ich bin mir sicher, die leistet richtig gute mobile Jugendarbeit, weil einfach auch Mädels vielleicht sich eher an sie wenden, wenn sie sich besser verstanden fühlen, auch aus kulturellen Gründen oder so. Und die zum Beispiel ist, als die Frage aufkam, Diskriminierung, was ist das, ist sie aufgestanden und hat gesagt, und mir, also eigentlich hat sie es noch härter ausgedrückt, aber mir stinkt das richtig, denn ich habe das jeden Tag, einfach jeden Tag, dass Leute zu mir sagen, also dass sie so gut Deutsch sprechen können. Also das liegt halt nur an dem Kopftuch und das ist so, ich glaube, das ist dann schon anstrengend. Also die Häufigkeit in dem Falle und halt dieses wirklich immer reduziert werden.
Und in deiner Arbeit hier in Tübingen, was fällt dir sonst noch auf, was Diskriminierung, aber auch was vielleicht ja positive Zeichen von Antidiskriminierung sind, von Sensibilisierung? Und
dass es eine sehr, sehr offene Gesprächskultur gibt. Also man setzt sich mit Themen und Dingen auseinander, man kann zusammenkommen, man kann wirklich dann auch nicht nur über, sondern auch mit den Leuten reden. Also man gibt sich da Mühe und man möchte einfach tatsächlich Dinge leisten, um Misssituationen und Missstände einfach zu verändern, zu verbessern, zu optimieren. Es ist wirklich so, dass wenn man dann auch quasi sich an Institutionen wendet, dass dann, man merkt einfach, dass da eine große Bereitschaft da ist, sich auch informieren zu lassen und sensibilisieren zu lassen. Also, und es ist ja ultra komplex, weißt du, und es wird ja immer mehr so, wo man denkt, okay, darauf muss man achten und darauf. Und dass es da nicht so eine abweisende Haltung gibt, sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt und dann auch Aktionen macht und dann auch wirklich quasi irgendwo hingeht und bei den Institutionen ist und sich mit den Betroffenen auch unterhält und das auch so aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.
Wo ist bei dir so eine Grenze auch, wo, wenn in Sachen auch Toleranz und Duldung und ja Verständnis für andere ja, Bräuche oder auch die willkommene Vielfalt, aber wo gibt's Grenzen im Zusammenleben? Ist es nur dann Grundgesetz oder siehst du auch da noch andere ja, Instanzen oder Punkte?
Also Gewaltanwendung geht gar nicht, klar. Das ist ja irgendwie schon so. Ansonsten orientiere ich mich da schon sehr nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist so, das Dialog, Diskussion, Konflikt, also friedlicher Konflikt in dem Sinne, verbaler, unter demokratischen Umständen ist für mich immer okay. Also das möchte ich einfach auch nicht aufhören, ausschließen. Es geht gar nicht anders. Demokratie ohne Konflikte geht nicht. Also wenn man viele Perspektiven unter einen Hut bringen möchte, dann kracht's da halt auch. Wir kennen das ja beide von alternativen Wohnprojekten und von irgendwelchen, ich weiß nicht, Versammlungen oder
Plenum.
So. Plenum, Hilfe. Und dann wird gestritten und dann wird halt diskutiert und dann, aber danach läuft man auch raus und sagt so, wo gehen wir hin? Trinkt man noch was zusammen? Wie soll es denn auch anders gehen? Also, wenn wir abends ausgehen wollen und du sagst, ich will in die Schelling und ich sag, ich will in die Münze und ich krieg mehr Leute hinter mich als du, dann ist es halt so, dann gehen wir halt in die Münze.
Konsens bitte. Was läuft denn alles im Verwaltungsausschuss? Da geht es um viele Finanzfragen auch. Was auch, kannst du da?
Auch was Finanzfragen, erlebst du da? Viel verwaltungstechnische Fragen halt einfach. Besetzung oder Frage um irgendwelche Apps, ja, zur Bürgerbefragung oder der sehr prominente Themen, Multimediatisch oder, ja, unterschiedliches, so.
Und du bist jede Woche im Gemeinderat dann auch, wenn du da zuständig bist?
Das ist nicht jede Woche. Aber
schon relativ häufige.
ich vermute mal, es sind so um die 20 Termine im Jahr. Ja, ich war da jetzt ein Jahr dabei, hab so, spannend fand ich den ersten Haushalt. So, das war echt schon das viel. Da muss man auch viel nachfragen, so im Gemeinderat. Insgesamt fand ich es sehr spannend und musste viel nachfragen, habe aber wirklich von jedem, also richtig viel Hilfe bekommen. Ich konnte immer mich umdrehen und irgendwie fragen so, das muss man mir jetzt erklären. Warum machen wir das jetzt nochmal? Und dann war das aber auch echt richtig gut. Die haben mir immer geholfen, haben mir immer alles erklärt und
Anerkennung ist da auch und Akzeptanz für den Integrationsrat?
Ja, ich glaube sogar auch der Wunsch, dass es ihn gibt. Also und dann dieses, dass man sich halt umdrehen kann. Also ich äußere mich ja dann auch zu Integrationsthemen. Also im Integrationsbeirat ist, im Gemeinderat ist es so, dass ich da als der gesamte Integrationsbeirat quasi im Kopf immer agieren muss. Im Verwaltungsausschuss bin ich Astrid Kütschig, also eine Einzelne. Aber es ist schon so, dass man das einfach tatsächlich auch bei integrationsrelevanten Themen, ich habe das Gefühl, dass sie sich dann gerne an mich wenden, aber auch gerne an die anderen, wenn sie halt die anderen treffen, um nachzufragen, um einfach auch nochmal für sich eine Information, eine Klarheit zu bekommen oder um sensibilisiert zu werden. Und das wird dann auch angenommen.
Von der Verwaltungsseite aus ist da eine große Anerkennung und ja auch Akzeptanz jetzt. Wie sieht es denn aus bei der Bevölkerung? Wie ist denn da die Wahrnehmung sowohl von der migrantischen Teil der Bevölkerung als auch dann ja der Rest, die Schwabe?
Die Schwabe. also tatsächlich ist eine unserer großen Ziele, den Integrationsrat sichtbarer zu machen. Weil das gibt's einfach noch nicht so lange. Das heißt, die Menschen kennen das noch nicht. Das heißt, man muss sich irgendwie auch erstmal vorstellen. Man muss erstmal irgendwie sich zeigen. Man muss halt bei den größeren Veranstaltungen dabei sein, was wir aber auch machen. Wir sind immer bei der interkulturellen Woche Auftaktveranstaltung. Wir sind beim Treffen der internationalen Vereine und so. Und was wir jetzt machen, ist wirklich gerade. Deshalb bin ich zum Beispiel auch nächste Woche beim Mädchentreff und irgendwie bei nochmal irgendeiner Institution, Verein. Wir besuchen alle oder so viele wie möglich internationale Vereine gerade. Immer so in Zweier-Dreier-Gruppierungen und stellen uns dort vor. Und vor allem möchten wir auch die internationalen Vereine und Institutionen kennenlernen. Also oder auch eben Institutionen wie jetzt der Mädchentreff, wo vielleicht viele mit Migrationshintergrund auch eventuell dabei sind. Und dass wir einfach sagen, okay, da gehen wir hin und stellen uns vor und fragen auch mal nach, irgendwie so, lasst euch mal kennenlernen, wie lange, also jetzt kenne ich das Frauenhaus natürlich, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, dass man dann einfach auch sagen kann, okay, die machen das und das und haben den und den Migrationsanteil, also Hintergrundanteil und wir haben uns über die und die Themen unterhalten und da gibt es eventuell vielleicht noch Bedürfnisse oder Bedarfe, die man irgendwie unterstützen könnte und dann machen wir das auch. Also auch bei den internationalen Vereinen.
Was sind sonst noch Themen, die dir jetzt in nächster Zeit wichtig sind?
Zu viele. Alle. Egal, was ich mache. Ja. Weiterhin halt die Tätigkeit im Integrationsrat, aber eben auch meine freie Referentinnentätigkeit. Da sind wir gerade mit dem Fachbereich bürgerschaftliches Engagement. Da habe ich auch meinen Workshop selbst konzipiert. Immer in anderen Regierungsbezirk einmal im Monat unterwegs und arbeiten an dem Projekt Gemeinsam in Vielfalt, also Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. Und das ist etwas, was mir wirklich auch sehr am Herzen liegt, weil ich einfach glaube, dadurch, dass es immer komplexer und globalisierter und vielfältiger und differenzierter wird, ohne Zivilgesellschaft schaffen wir das einfach nicht. Und das macht richtig Spaß. Also da sind wir, haben wir quasi ein Vortragspart und ein Workshop-Part und es ist sehr, sehr gut aufgebaut, dieses Konzept, dieses Projekt. Und da komme ich immer wieder zurück und denke, wow, also schon so, wie viel Input die Leute einem geben können und wie aktiv die sind und was die alles leisten. Einfach so bürgerschaftlich engagiert. Und aber auch Hauptamtliche sind natürlich dabei. Also es ist ja auch so ein Ding, Hauptamt, Ehrenamt, wie bringt man das zusammen? Und das sind Themen, die finde ich schön und wichtig.
Vielen Dank, Asli, dass du da warst. Toi, toi, toi für alle Baustellen in deinem Leben, in deiner Patchwork-Existenz am Tresen, in der Beratung und im Beirat.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.